ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte in diesem Podcast für Fragen rund um den Ukraine-Krieg, vornehmlich militärische bzw. militärpolitische Aspekte betreffend, ist der frühere NATO-General Erhard Bühler, heute aus Hamburg zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Sie werden einen Grund haben, warum Sie wieder in der Gegend rumreisen.
Ja, ich bin jetzt wieder 2 Wochen an der Führungsakademie in Hamburg, um den hiesigen Generalstabslehrgang diesmal, den deutschen Generalstabslehrgang zu unterstützen.
Heute auf dem Fahrplan Einschätzungen zur aktuellen Lage, auch wieder zu aktuellen Meldungen und Diskussionen. Dazu gehören nach wie vor die Entscheidungen einiger westlicher Länder, es der Ukraine zu gestatten, mit den ihnen gelieferten westlichen Waffen auch Ziele im russischen Kernland anzugreifen. Und wir beantworten im Laufe der Folge wieder eine ganze Reihe von Fragen von Hörerinnen und Hörern. Wir bekommen den Berg nicht wirklich kleiner, weil halt immer neue Fragen dazukommen, was auch gut so ist, aber wir bemühen uns, dass dieser Berg nicht exorbitant größer wird. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie schreiben an general@mdraktuell.de. Ich sage die Mailadresse gerne nochmal, general@mdraktuell.de. Werner Müller hat mich nämlich darauf hingewiesen, dass ich in einer der letzten Folgen wohl eine falsche Adresse genannt habe und er dann lange habe suchen müssen, bis er die richtige gefunden hat. Sorry, wenn das so war, dann tut mir das leid. Also hinter dem @ immer mdraktuell.de. zusammengeschrieben. Und kleiner Tipp, die richtige Adresse, die steht immer am Ende der Shownotes, die wir jetzt zu jeder Folge veröffentlichen. Wenn Sie also ganz sicher gehen wollen, dass der Deisinger Ihnen nicht vielleicht was Falsches eingeredet hat, dann schauen Sie in die Shownotes und nehmen Sie die Mailadresse von dort. Oder, Herr Bühler, wir machen es so, dass Sie auch ab und zu mal die Mailadresse sagen. Wenn das dann falsch war, dann war ich zumindest nicht alleine.
Soll ich jetzt schuld sein, ja?
Sollen nicht, Sie können es auch richtig sagen. Also,
okay,
aber,
können wir machen.
Ja, aber Sie sollen ja nicht diese Aufgabe im Podcast hier auch noch übernehmen und nicht die Aufgabe haben, mich dazu entlasten. Also Aufzeichnungszeit für diesen Podcast ist wieder mal der Abend aus Termingründen. Kann man verstehen, wenn Herr Bühler in Hamburg wieder zu tun hat. Das wird auch bei der nächsten und übernächsten Folge so sein. Heute ist Dienstag, 4. Juni 2024. Es ist jetzt kurz nach 19 Uhr, Veröffentlichung allerdings erst am Mittwoch im Laufe des Nachmittags. Und zu hören das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Die aktuelle Lage. Herr Bühler, vielleicht ein grober Draufblick zunächst mal wieder. Mein Eindruck, es hat sich an der grundsätzlichen Situation nicht wirklich was geändert. Und das, was es so an kleineren taktischen Erfolgen zu vermelden gibt, zahlt aber im Wesentlichen doch auf das Konto der Russen ein.
Also ich glaube, Ihr Eindruck ist richtig. Es hat sich tatsächlich nichts geändert an der grundsätzlichen Situation, an der Frontlinie. Und das, was es an kleineren Geländegewinnen gab, das zahlt tatsächlich auch auf das Konto der Russen ein. Die Russen greifen entlang der 1200-1300 Kilometer langen Frontlinie weiter an. Weiterhin liegt der Schwerpunkt in der Mitte im Donbass bei Avdiivka und bei Bachmut. Es gibt, wenn man im Norden weitergeht, Anzeichen, dass der Angriff aus dem Raum Belgorod, also aus Russland selbst, auf den Raum Kharkiv, dass der zum Stehen gebracht worden ist, dass er nicht mehr weitergeht im Augenblick, ohne dass neue Kräfte eingeführt werden. In den anderen Abschnitten gibt es hier und da kleinere Geländegewinne, aber die weniger von operativer Relevanz sind, sodass ich mir das heute vielleicht ersparen darf.
Dann schauen wir uns mal einige Punkte ein bisschen genauer an. Ich will heute mal mit den Luftoperationen der Russen beginnen. Hier mussten wir in den vergangenen Tagen wieder massive Schläge gegen die Energieinfrastruktur der Ukraine registrieren. Aus Sicht der Russen sehr erfolgreiche Schläge.
Ja, das ist so. Es geht ja immer auf und ab. Es ist ein paar Tage Ruhe, das heißt kleinere Angriffe, Angriffe von niedriger Intensität, wobei die Städte, die getroffen werden, ganz sicher dem nicht zustimmen würden, dass es niedrige Intensität ist. Aber wenn man das jetzt vom großen Bild her sieht, ist es so, von Freitag auf Samstag gab es dann wieder einen größeren Angriff mit Flugkörpern auf die gesamte Ukraine, auch im westlichen Teil. Insgesamt 47 Kamikaze-Drohnen und 53 Marschflugkörper und ballistische Raketen großer Sprengkraft wurden auf die Ukraine abgeschossen. Darunter zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder 10 Kalibre-Flugkörper aus dem östlichen Schwarzen Meer und 35 Marschflugkörper aus dem Luftraum über dem Kaspischen Meer. Das war insgesamt jetzt der 6. große Angriff seit Ende März. Nahezu alle Angriffe richteten sich in diesem Fall am Wochenende gegen die Energieinfrastruktur in 11 Oblasten, in 11 Regionen der Ukraine. Darunter waren 2 große Kohlekraftwerke und 2 Wasserkraftwerke.
Und die Auswirkungen, die sind ja sicherlich nicht zu unterschätzen. Es geht ja nicht nur um Strom für Privathaushalte, der dann einfach mal fehlt. Für das, was Stromkunden vielleicht noch bekommen können, da hat man den Preis kräftig angehoben. Das macht die Lage für die Menschen schon mal doppelt so schlimm. Und der Strom, der fehlt ja auch in den Betrieben. Betrieben, die für das ganz alltägliche Leben produzieren. Da fehlt auch Betrieben, die fürs Militär produzieren. Heißt, es kommt da zumindest aus ukrainischer Herstellung nicht mehr so viel an die Front, wie vielleicht gebraucht wird. Und, das kommt noch dazu, die Instandsetzung dieser Anlagen, die verschlingt ja auch Ressourcen, die dann anderswo nicht mehr zur Verfügung stehen, vom Geld ganz zu schweigen.
Ich glaube, das ist richtig. Also man hat den Eindruck, die Russen konzentrieren sich nur von Zeit zu Zeit auf die Energieinfrastruktur im Gegensatz zu dem Winter 2022-23, um das, was mittlerweile repariert worden ist, wieder zu zerstören. Der Strom muss wechselweise in verschiedenen Regionen abgeschaltet werden, damit das Netz nicht flächendeckend vollständig zusammenbricht. Die Menschen, und das höre ich aus meinen Quellen aus der Ukraine, behelfen sich nahezu flächendeckend mittlerweile mit Stromerzeugeraggregaten und die Industrie mit großen Dieselstromerzeugern.
Ja, und wenn man Wasserkraftwerke beschießt, das hat jetzt mit der Stromversorgung erstmal nichts zu tun. Wenn Staudämme dann drohen zu brechen, das meine ich, dann brauchen wir uns nur an den Kachowka-Staudamm zu erinnern und die Folgen, die dessen Zerstörung hatte.
Genau, da ist insbesondere der große Dniepro-Staudamm bei der Stadt Saporischschja mit seinem Wasserkraftwerk zu nennen. Das Kraftwerk ist bereits seit dem letzten Angriff wegen der Schäden außer Betrieb. Jetzt hat es zusätzlich die Brücke und den Staudamm getroffen. Wasserwerke werden ja nach dem Völkerrecht im Kriege immer als zivile Ziele angesehen, grundsätzlich. Selbst wenn sie eine große strategische Bedeutung haben, wie man annehmen kann in diesem Fall durch die vierspurige Straße und die Eisenbahn, die über den Damm und die Staumauer dann führt, ist ein Angriff auf so ein Bauwerk wegen des Schadens für die Zivilbevölkerung, siehe Staudamm Kachowka, nicht verhältnismäßig und deshalb völkerrechtswidrig.
Und alles in allem sind das Angriffe, die ja durchaus wesentlich dazu beitragen können, dass die Situation für die Ukraine nicht besser wird.
Ja, natürlich. Durch die Angriffe wird es sicher nicht besser. Das könnte nur der Aggressor Putin verlassen, aber das will er nicht. Und leider schauen große Teile der Welt zu. Das ist leider die Lage.
Mit der Folge, dass die Fähigkeiten der Ukraine, der Luftschläge abzuwehren, nach wie vor ziemlich begrenzt scheinen.
Das gilt teilweise gerade bei diesem groß angelegten nächtlichen Luftangriffen. Aber selbst da muss man differenzieren. Wie schon in der vergangenen Woche gelingt es der Ukraine, die Drohnen zu nahezu 100% abzuschießen. Ebenfalls ca. 30 von 36 Marschflugkörpern, die aus großer Entfernung anfliegen und damit berechenbar sind. Zu fast 50% auch die Kalibre-Flugkörper, die von See abgefeuert werden. Immer schwierig, sind die ballistischen Kurzstreckenraketen aufgrund ihrer extrem kurzen Flugzeit und der Übersättigung des Luftverteidigungssystems durch die vielen koordiniert abgeschossenen Flugkörper insgesamt. Und das war auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag so. Allerdings dann wieder ein Angriff niedriger Intensität mit nur in Anführungsstrichen 25 Drohnen, die wie meist von der Krem oder aus der Region Krasnodar gestartet wurden und alle abgeschossen werden konnten. Dazwischen gab es einige wenige, insgesamt 4 Marschflugkörper und S-300. Also deshalb sage ich niedrige Intensität. Von Montag auf Dienstag 4 Drohnen nur, die alle über dem Nordwestteil und dem mittleren Teil der Ukraine abgeschossen werden konnten. 2 Raketen auf Dnipro, eine auf Odessa. Also hier kann man das System erkennen. Es muss die Luftverteidigung als Konsequenz verstärkt werden, das wissen wir alle und das besprechen wir schon seit Wochen. Und hier gibt es gute Anzeichen. Italien hat heute bekannt gegeben, dass es eine SAMP-T-Batterie liefern wird. Also Abkürzung SAMP-T, SAMP-T im Englischen ausgesprochen. Das ist eine Rakete, die heißt Aster, französisch-italienisches Produkt, etwa der Patriot ebenbürtig. Und das ist auch von Italien bereits bestätigt worden und damit kann also die Ukraine rechnen. Rumänien prüft zwar noch eine Patriot-Batterie abzugeben, doch auch dort deuten alle Zeichen darauf hin, dass dies jetzt auch geschieht. Dann hätte die Ukraine 6 von 7 Batterien, die sie öffentlich erbeten hat. Die 7. und da bin ich ziemlich sicher, wird schließlich von den USA kommen, sodass wir im Gesamtbild dann Deutschland mit 3 Batterien hätten, USA mit 2, Rumänien, Italien jeweils eine. Und ich denke, dass auch Frankreich, die auch dieses SAMP-T-System haben, dass sie sich möglicherweise dem italienischen Vorbild anschließen werden.
Tja, mit den, so laut wie Herr Macron in den letzten Wochen war, sollte das ja sicherlich möglich sein.
Das könnte man erwarten.
Wie steht es denn um die Luftoperation, die die Ukraine zumindest scheinbar losgelöst vom Kampfgeschehen an der Frontlinie am Boden durchführt?
Also hier muss man unterscheiden zwischen den Angriffen mit unmittelbaren operativen Folgen auf die Frontlinie, also Treffer auf militärische Einrichtungen im Hinterland der Front, die Regionen Belgorod, Luhansk, Donetsk, die Krim, die Region Krasnodar kommt da in Frage. Einrichtungen also, die die Ukraine unmittelbar bedrohen. Und man muss unterscheiden zwischen zweitens den weiträumigen Angriffen mit Drohnen in der Tiefe Russlands. Wenn ich zum ersten komme, dann ist da nur ein Ereignis zu vermelden. Das ist der Angriff auf eine Raffinerie in Ukta. Das liegt 1800 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Ist von einer Drohne getroffen worden, also ein Sportflugzeug, ähnliches Fluggerät mit Sprengstoffladung. Nur ein Ereignis. Ich hoffe, dass sich hier ein Strategiewechsel bei der ukrainischen Luftoperation hin zu den wirklich operativ relevanten Zielen im Hinterland der Front abzeichnet. Wenn ich jetzt zu denen komme, da sieht man auch, dass die Intensität insgesamt zunimmt bei diesen Angriffen im Hinterland der russischen Front. Ich will mal nur einige wenige Beispiele nehmen aus dem breiten Zielkatalog dort in der letzten Tage. Hier kommen zunehmend auch westliche Waffen zum Einsatz. Es gibt Berichte von Artillerie- oder Raketenschlägen, das ist noch nicht genau zu identifizieren, gegen eine Raketenstellung S-300 nördlich von Belgorod, bei denen 2 Raketenwerfer zerstört und der Gefechtsstand beschädigt oder schwer beschädigt wurde, den Bildern nach, dem Video nach, das man hier sehen kann. Nördlich von der Ukraine, nördlich der Grenze also zu Russland bei Sumy, wurde ein LKW-Konvoi von Transportfahrzeugen, der weniger als 5 Kilometer von der Grenze entfernt in Kolonnenfahrt unterwegs war, angegriffen und viele der Fahrzeuge zerstört, also der Konvoi insgesamt zerschlagen, was sehr stark kritisiert wird in den russischen sozialen Medien. Die Militärblocker kritisieren dort sehr stark die Offiziere, die sowas anordnen. Tatsächlich waren sie in wenigen Meter Abstand aufgereiht dort und wurden ein leichtes Ziel der ukrainischen Drohnen. Gestern Abend gab es ebenfalls größere ukrainische Drohnenangriffe auf die Region Kursk und Belgorod. Die Russen melden, dass sie 20 Drohnen über Kursk abgefangen haben, das heißt der Region Kursk, und eine ungenannte Zahl über der Region Belgorod. Das sind der Entfernung wegen keine kleinen Drohnen, wie sie an der Front eingesetzt werden, also sogenannte First-Person-View-Drohnen, sondern das sind Drohnen größerer Reichweite, die also ein wenig mehr Sprengstoff tragen können und eben mehr Strecke zurücklegen können.
Aber auch wenn die Ukrainer auf russischem Gebiet angreifen, gibt es da durchaus ein Ungleichgewicht, sage ich mal. Ne? Also bei diesen Attacken auf die Energieinfrastruktur der Ukraine zeigt sich das sehr deutlich. Also da ist Russland, das quasi die gesamte Ukraine als Zielgebiet nutzt, bei Angriffen, die in vielen Fällen durchaus als Kriegsverbrechen zu werten sind. Wenn du dann als Ukrainer nicht auf ähnliche Weise zurückschlagen kannst, zum einen bezogen auf das Territorium, das du angreifen kannst, zum anderen, weil du dich vielleicht eher an Kriegsrecht hältst als dein Gegner, dann bist du ihm doch einfach ja, ausgeliefert.
Also ich glaube, da muss man jetzt unterscheiden. Also das erste Stichwort, das Sie genannt haben, ist Territorium. Es ist für die Ukraine völkerrechtlich vollkommen zulässig, sich gegen die Bedrohung, die vom russischen Staatsgebiet ausgeht, zu wehren. Das ist der erste Punkt. Was das Kriegsrecht angeht oder das Kriegsvölkerrecht oder das humanitäre Völkerrecht, alles sind Synonyme, ist die Entscheidung der Ukraine richtig, sich an die Normen des humanitären Völkerrechts zu halten und nicht eine tagtäglich zu beobachtende russische Kriegführung wieder das Völkerrecht im Krieg nachzuahmen. Nur so kann die Unterstützung des Westens erhalten bleiben. Ich habe neulich jetzt mal etwas genereller formuliert zu diesem Sachverhalt. Ich habe neulich mal eine Aussage eines Professors der Politikwissenschaften gehört, sinngemäß Strategie müsse ohne Moral formuliert werden. Ehrlicherweise muss ich dazu sagen, dass er das mit Blick auf unser Handeln im Westen gesagt hat, was die Unterstützung der Ukraine angeht, was die ganze Sache nicht besser, sondern im Gegenteil noch schlimmer macht. Also eine Strategie ohne ethische und moralische Grundsätze dahinter ist den Namen nicht wert und können wir uns auch nicht leisten in unseren demokratischen Staaten. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass uns auch ethische, moralische Grundsätze leiten müssen, die Ukraine in ihrem Selbstverteidigungsrecht zu unterstützen.
Aber es gibt bestimmt nicht wenige Leute, die sich in Anbetracht der Lage fragen, also welchen Sinn macht das eigentlich, immer, ich sag mal, fair bleiben zu wollen, wenn du es mit jemandem zu tun hast, der seinerseits ständig mit, in Anführungszeichen, unfairen Mitteln kämpft. Also das hat ja mit, vielleicht das falsche Wort, Gerechtigkeit nichts zu tun und am Ende ist die Wahrscheinlichkeit, Verlierer zu sein, doch viel, viel höher. Also ich weiß, die Beschreibung fair und unfair, dass das die Problematik im Ukraine-Krieg nicht wirklich beschreibt, dass es sehr verharmlosend klingt vielleicht, aber ich wollte ja nur mal deutlich machen, dass das Dinge sind, die eigentlich auch jeder aus dem normalen Leben kennt, sei es im Job oder sei es auch im Sport, im Fußball zum Beispiel, da kann man vom Platz gestellt werden, wenn man foult. Das wird im Krieg nicht passieren.
Ja, doch, ich glaube schon, wenn ich auf den ersten Punkt eingehen darf, es hat mit Gerechtigkeit zu tun. Genauso ist es nämlich, weil Friede nur ein gerechter Friede und kein Siegfrieden oder eine gar Kapitulation sein kann. Und auf diesem Weg müssen wir die Ukraine unterstützen und von diesem Weg sollte sie auch nicht abgehen. Zum Zweiten, jeder Krieg geht einmal zu Ende und dann wird es hoffentlich dazu kommen, dass die Weltgemeinschaft ihre gemeinsam geschaffenen Instrumente der Strafverfolgung nutzt. Kein Kriegsverbrecher darf sich heute sicher sein, dass er nicht zur Verantwortung gezogen wird. Dieser Krieg ist wie noch kein anderer vorher so in Bild und Ton dokumentiert worden, dass die Chance groß ist, dass viele Kriegsverbrecher verurteilt werden. Mag eine optimistische Sichtweise sein, aber ich glaube daran und bin zuversichtlich, dass es auch so funktionieren wird.
Okay, dann schauen wir mal noch kurz auf das Kampfgeschehen am Boden. Der US-Außenminister Blinken meinte kürzlich, dass sich die Front im Osten und Nordosten der Ukraine stabilisieren würde, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, als Sie gesagt haben, der russische Vormarsch bei Kharkiv sei zum Stehen gebracht worden. Dann sehen Sie das ähnlich wie Herr Blinken.
Naja, jetzt kommt es darauf an, was Sie meinen mit Osten und Nordosten der Ukraine. Ja, ich denke, dass Sie den Donbass meinen und gehe davon aus, bei Nordosten, dass Sie die Gegend um Kupjansk meinen. Aber wir können natürlich auch den Bereich dort bei Kharkiv mit einbeziehen.
Na, dann nehmen wir erstmal den Bereich bei Kharkiv. Sie haben gesagt, der Angriff der Russen wurde zum Stehen gebracht. Tatsächlich oder haben die Russen einfach nur angehalten und aufgehört?
Also das kann man so schwierig vom Schreibtisch aus sehen. Man kann aber sehen, dass sie außer den etwa 4 Regimentern, 5 Regimentern an Infanterie bisher nichts nachgeschoben haben, dass sie keine zusätzlichen Kräfte dort eingeführt haben. Man kann sehen an den Videos, die ja geolokalisiert werden von den Spezialisten, man kann sehen, dass sie einfach nicht mehr weiter vorkommen. Es gibt Berichte, auch auf Telegram ein längerer Bericht von einem Soldaten, der erschütternd berichtet eigentlich, dass er überhaupt keine Ahnung hatte, dass er dort angreifen muss, dass sie da verlegt worden sind an die Grenze und plötzlich ging es los. Und große Teile der Kompanie, ich meine, es waren so um die 80%, sind dabei getötet worden. Was Blinken meinte mit stabilisieren heißt ja nicht, dass die Front starr und statisch wäre. Die Ukrainer werden, wenn es denn so kommt, dass wieder neue Reserven nachgeschoben werden, so lange verzögernd dem Feinddruck ausweichen müssen, bis die jetzt wieder angelaufene Unterstützung in vollem Umfang wirkt und die Ukraine die Frontlinie wieder halten kann. Also dieses Ausweichen geschieht sehr, sehr langsam. Es sind ja jetzt mittlerweile 4 Wochen vergangen und sie stehen etwa da, wo sie nach der ersten Woche des Angriffs waren, nach diesem überraschenden Angriff. Das geschieht sehr langsam, sagte ich gerade, und nur in kleinem Maßstab. Es geschieht zwar aufgrund des Drucks der Russen, aber koordiniert und nicht chaotisch und unter großen Verlusten der Russen. Dieser Mai 2024 war der verlustreichste Monat für die Russen. Wenn wir in den ersten Monaten des Krieges 2022 etwa 7.000 getötete und verletzte Soldaten der Russen hatten, dann liegen wir jetzt bei knapp 40.000 in diesem Mai 2024. Das Risiko aber, und da würde ich das schon ein bisschen differenzieren, die Aussage von Außenminister Blinken, das Risiko bleibt und da kann man auch wenig vorausberechnen. Die Lage bleibt angespannt, sie bleibt kompliziert und sie bleibt auch kritisch. Und das würde ich auch sagen für die Frontabschnitte, die wir eingangs genannt haben, also Kupjansk runter bis Kremina und dann den zentralen Donbass, Bachmut bis runter nach Avdiivka.
Dann gehen wir es nochmal ganz hoch an der Frontlinie. Also wie Sie das vor ein paar Folgen schon mal angedeutet und auch für Möglichkeiten hatten, da scheinen die Russen ja nun auch wirklich verstärkt die Region Sumy zu attackieren, also die Region, die also noch nördlich bzw. nordwestlich von Kharkiv liegt.
Darauf lassen Indizien ja seit einigen Tagen bereits schließen. Dieser Versorgungskonvoi deutet ebenso darauf hin wie in den letzten Tagen der wiederholte Beschuss der ukrainischen Grenzdörfer dort in der Region Sumy mit Artillerie unterschiedlicher Kaliber, mit Drohnen, so wie gestern auf die insgesamt 10 ukrainischen Dörfer in der Oblast Sumy. Ob die Russen allerdings tatsächlich in die Region Sumy mit Landstreitkräften angreifen, ist für mich aber noch offen. Ich hatte das schon mal begründet, denn das Ziel einer Überdehnung der ukrainischen Verteidigungsstellungen bedeutet auch eine Überdehnung der russischen Angriffszonen. Und ob sich die Russen das leisten können, das ist für mich eine offene Frage. Ich sehe auf jeden Fall noch nicht Angriffsverbände dort im Raum Sumy aufmarschieren.
Okay. Und dann, Herr Bühler, taucht immer wieder die Frage in unseren Mails auf, ich spitze mal ein bisschen zu, also macht das alles für die Ukraine immer noch Sinn? Ich nehme mal zwei Beispiele raus. Beide beziehen sich auf die letzten Lageeinschätzungen von Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer, die die beiden Fragesteller doch als sehr pessimistisch wahrgenommen haben. Zum Beispiel Philipp Jäger aus Stuttgart, der schickt liebe Grüße und schreibt, dass diese Lageeinschätzung bei ihm die Frage aufwirft. Zitat, wie man die Situation überhaupt noch retten kann. Es scheint alles recht hoffnungslos, wenn man bedenkt, wie lange es dauert, bis man sich im Westen zu endgültigen Entscheidungen durchgerungen hat, während sich das Lagebild im Krieg teils recht rasant entwickelt. Und als bitteres, in Anführungszeichen Sahnehäubchen, stehen zudem noch recht brisante Wahlen vor der Tür. Für eine kurze Einschätzung von General Bühler wäre ich dankbar. Zitat Ende. Und dann haben wir Thomas Wirth, der Folgendes schreibt, ich lese wieder vor, scheinbar steht es um die strategische Lage, die Zukunft der Ukraine, äußerst schlecht und sie möglicherweise vor einem unumkehrbaren negativen Wendepunkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der vereinte Westen die von Reisner beschriebenen Voraussetzungen jemals erfüllen wird, um den im Vortrag von Reisner analysierten Wendepunkt zu verhindern. Wie würden Sie die genannten Argumente von Oberst Reisner entkräften oder hat er in allen Punkten recht? Zitat Ende. Ich weiß, Herr Bühler, Sie haben sich das Video angesehen von Oberst Reisner, ne?
Das habe ich mir angesehen, ja. Aber ich sage Ihnen eins, das ist ein eigener Podcast wert, wenn man da jetzt im Einzelnen drauf geht. Deshalb will ich das gerne erstmal ein bisschen allgemein beantworten. Zunächst zu der Frage, die Sie selbst gestellt haben, wie kann man die Situation überhaupt noch retten? Ich denke, die Situation ist seit der Invasion 2022 dieselbe. Die Ukraine hatte von Anbeginn nur eine Überlebenschance, wenn möglichst viele Staaten die Ukraine politisch, finanziell, humanitär, militärisch mit Ausrüstung und Ausbildung unterstützen. Es ist leider wahr, dass insbesondere die militärische Unterstützung zu wenig, zu unentschlossen und zu langsam war. Da könnte ich jetzt viele Beispiele aufzeigen. Ich habe 2022 schon von einer verpassten Chance gesprochen, als die Kampfpanzer und die Schützenpanzer so lange brauchten, bis sie geliefert wurden. Als die Schützenpanzer und die Kampfpanzer so lange in der Diskussion waren. Und ich habe eine ganz schwierige Diskussions- und Entscheidungslage vorhergesagt. Sollten wir nicht die Ukraine mit allem Notwendigen ausstatten, das sie braucht, um den Abwehrkampf zu führen? Nun hat die Ukraine eine Krise. Die erhofften Erfolge für das Jahr 2023 sind nicht in Erfüllung gegangen. Den Hauptgrund dafür habe ich gerade genannt. Aber es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, in Hoffnungslosigkeit und Resignation zu verfallen. Das tun die Ukrainer nicht und das sollten auch wir nicht tun. Die Ukrainer stehen nach wie vor zu einem ganz hohen Prozentsatz zusammen und sagen, wir stehen diesen Krieg durch. Sie stehen bei 90%, die vorherige Prozentzahl war 80%, jetzt mit 90% glauben sie, dass sie kein Gebiet abgeben dürfen. Es hat in diesem Krieg, Herr Deisinger, Sie erinnern sich, viele sehr düstere Prognosen gegeben. Wir erinnern uns an Expertenaussagen aus den ersten Tagen nach dem Einmarsch und an manch einer Veröffentlichung, gerade auch im angelsächsischen Bereich, die sich dann nicht bewahrheitet hat. Ich halte das Ziel für richtig, dass Russland diese Aggression nicht erfolgreich beenden darf, aus unserem eigenen Interesse heraus, angesichts der Folgen, die ein solcher russischer Erfolg für unsere eigene Sicherheitslage und die Sicherheitslage in der Welt haben wird. Ich glaube, dass die meisten Entscheidungsträger im Westen dies so sehen. Wir haben also kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem in verschiedenerlei Hinsicht in den Staaten des Westens, die Ukraine tatsächlich auch militärisch unterstützen. Angesichts der in den letzten beiden Monaten erfolgten Unterstützungszusagen und Sicherheitsabkommen, heute habe ich wieder von Unterstützungszusagen gesprochen, vieler Staaten im Westen, bin ich deshalb sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, der Ukraine den strategischen Vorteil zu verschaffen, den sie braucht, um operativ auch erfolgreich zu sein.
Ja, da wird der nächste Mailschreiber, den ich dann gleich nochmal zitieren werde, vielleicht auch ein paar andere Ansichten haben, zumindest nach seinen eigenen Erlebnissen. Und ich will noch kurz sagen, Sie haben gesagt, die Situation heute ist im Prinzip dieselbe wie zu Anfang des Krieges. Ich nehme an, ich weiß, wie Sie es gemeint haben, aber ich würde die Aussage dann doch mal relativieren wollen. Also die Situation ist ja auch nicht dieselbe. Also es sind Zehntausende Tote, Zehntausende Verwundete, es sind zerstörte Städte, Dörfer, kaputte Umwelt und so weiter und so fort. Also in dem Sinne ist die Situation natürlich doch eine deutlich andere. Und
natürlich, das sehen Sie sicher auch so, ne? Das sehe ich auch so. Ich habe ja auch ausdrücklich gesagt, dass die Situation in diesem Punkt, dass die Ukraine nur von Anbeginn eine Überlebenschance hat, wenn wir helfen, dass da die Situation dieselbe ist.
Und dann steht natürlich noch die Frage, es ging ja um die Analyse von Oberst Reisner bei den zwei Fragen. Ja, was denn nun? Hat er recht? Hat er Unrecht? Wie sehen Sie das?
Also ich schätze Oberst Reisner sehr, wie ich auch viele andere österreichische Kameraden sehr schätze. Ich habe viele Verbindungen mit Österreich. Also, um Ihre Frage zu beantworten, niemand hat in allen Punkten recht, auch ich nicht. Also wir geben uns alle, die hier den Krieg kommentieren, erklären, wir geben uns, glaube ich, alle größte Mühe, um Fehler zu vermeiden. Fakten können auch nicht, wie Sie sagen, entkräftet werden. Sie sind nun mal so, wie sie sind. Man muss sich natürlich immer wieder fragen, haben wir alle Fakten berücksichtigt? Haben wir etwas übersehen? Sind wir einer Falschmeldung aufgesessen? Sind unsere Quellen, die wir ja alle haben, glaubwürdig? Sind sie verlässlich? Also in der Beurteilung der Fakten, da mag es Unterschiede geben. Wir haben ja alle verschiedene Voraussetzungen hinsichtlich des Werdegangs, der Erfahrung, hinsichtlich der Möglichkeiten, auch dienstliche Möglichkeiten zu nutzen. Das haben natürlich nur aktive Offiziere. Und hinsichtlich der Quellen und des Netzwerks, das wir alle haben. Da ist es nur zu verständlich, dass man zuweilen zu unterschiedlichen Bewertungen kommt und dies zu seiner eigenen Position macht. Problematischer allerdings wird es, wenn einige in die Zukunft blicken wollen. Also wir haben alle keine Glaskugeln, um Prognosen für das künftige Kriegsgeschehen anzustellen. Ich teile grundsätzlich, und vielleicht beantworte ich das so, ich teile grundsätzlich keine dieser düsteren Aussichten, sofern wir sie abwenden und wir sie beeinflussen und ändern können. Also die rollen ja nicht auf uns zu und wir können nichts mehr machen, sondern wir haben ja noch die Chance, es zu ändern.
Aber das entscheidende Wort ist, wir können. Heißt ja nicht, dass es wirklich so passiert und wir haben die Chance.
Ja, gut.
Ich weiß nicht, ob es so, wie groß die Chance ist, wie im Lotto oder?
Ja, alle zuversichtlichen Aussichten für die Ukraine basieren auf der Grundbedingung der notwendigen und zeitgerechten Unterstützung der Ukraine. Und wir können dafür werben, wir können das erklären, um was es geht und warum es notwendig ist und warum es sinnvoll ist. Wir können den Diskurs führen mit Menschen, die anderer Ansicht sind und wir können da insgesamt, glaube ich, zu einer breiteren Information der Gesellschaft auch beitragen. Und das sollte unsere Rolle sein. Und wir sollten nicht so sehr darauf schauen, wie beurteilt jetzt der eine, ist das falsch oder ist das richtig, sondern es kann jeder die Fakten, wie sie sind, so beurteilen, wie ich schon gerade sagte, aufgrund seines Erfahrungshorizonts. Und er sollte eben den dritten Schritt, den jede Beurteilung der Lage hat, nach dem hatten Sie mich auch gefragt, die Fakten, die Beurteilung und dann auch die Folgerung. Das ist in Österreich genauso wie bei uns. Und die Folgerung für mich ist, dass wir eben so stark unterstützen müssen, dass die Grundbedingung auch erfüllt wird, denn ohne diese Grundbedingung ist alles nichts. Das kann natürlich Österreich nicht in diesem Maße, das muss ich auch dazu sagen, denn die militärische Unterstützung haben sie ja ausgeschlossen, also die österreichische Politik.
Ich glaube, wir müssen das irgendwann nochmal aufdröseln, Herr Bühler. Oder Sie geben mal ein ganz eigenes Seminar und haben dann bestimmt viele Anmeldungen dafür, indem Sie mal erklären, wie Sie aus so vielen negativen Erlebnissen, aus so vielen negativen Nachrichten noch Zuversicht ziehen können. Würde möglicherweise auch dem nächsten Mailschreiber, den ich ja schon angekündigt hatte, helfen. Also das, so eine Lagerbeurteilung macht natürlich was auch mit jemandem. Man entwickelt eine eigene Meinung, weil man sich natürlich überlegt, also was ist denn jetzt das Richtige? Und dann kommt da Menschen zur Einschätzung, die man bei ihnen, ob ihre Grundhaltung vielleicht gar nicht vermuten würde. Also ich will es mal plastisch machen an dieser Mail aus Nordfriesland. Den Namen hat der Absender oder die Absenderin leider nicht dazu geschrieben, aber ist ja für den Inhalt der Frage auch nicht wirklich wichtig. Ich lese mal kurz vor. Ich bin zu 100% für massive Waffenlieferungen für die Ukraine und würde dafür auch eine Ukraine-Steuer auf meinem Gehaltszettel akzeptieren. Ich bin der Meinung, dass wir im Westen leider noch gar nicht begriffen haben, was das für ein wichtiger Krieg ist und warum es so wichtig ist, dass Putin diesen Krieg verliert. Aber meine Frage ist: Ist die Ukraine in absehbarer Zeit überhaupt personell in der Lage, Gegenangriffe zu starten? Haben Sie das Gerät dafür? Hat die NATO einen Plan, dieses Gerät zu liefern? Und wollen Sie das überhaupt? Denn sollte das nicht der Fall sein und die Ukraine ist gar nicht in der Lage für Gegenangriffe, dann muss man doch leider darüber nachdenken, die Front einzufrieren und Verhandlungen zu starten. Oder nicht? Was würde ein jahrelanger Abwehrkampf bringen, außer Zerstörung und Tod? Russland ist ja personell sehr gut in der Ukraine aufgestellt und hat komplett auf Kriegswirtschaft gestellt. Vielen Dank und Gruß aus, wie gesagt, Nordfriesland.
Ja, das schließt ja ganz gut an die Frage von Herrn Jäger und von Herrn Wirth an. Vielleicht aber ganz kurz noch eine Bemerkung zu Ihrer Überleitung. Das ist ja nicht so, dass ich nur positive Dinge sage. Das wissen Sie ganz genau. Ich spreche auch von einer dramatischen Lage. Ich habe heute gesprochen von einer kritischen Lage, von einer komplizierten Lage. Ich habe gesprochen von der Krise, die Ukraine hat. Also das schließt das eine, das schließt das andere nicht aus. Aber zur Frage, die Ukraine ist auf Monate hinaus nicht in der Lage, einen groß angelegten Gegenangriff zu starten. Jedenfalls nicht, was man so häufig wie im vergangenen Jahr als Großoffensive bezeichnet. Russland übrigens auch nicht. Russland führt seit Jahresbeginn einzelne taktische Gefechte entlang einer 1300 Kilometer langen Frontlinie unter großen Verlusten, ich hatte es angesprochen, und marginalen Geländegewinnen. Schauen Sie sich die Geländegewinne der Russen seit dem Fall von Bachmut vor über einem Jahr auf der Karte an. Und das ist der erklärte Schwerpunkt der Russen. Da sprechen wir von 15 bis maximal 20 Kilometer pro Jahr. Diese Offensive oder das, was einige Offensive nennen, ist eher ein Mitnehmen, was man gerade bekommt, ein Ausnutzen der Schwäche der Ukraine beim Material vom Westen verursacht oder beim Personal von den Ukrainern versäumt, jedenfalls versäumt, das Problem zeitgerecht anzupacken. Die Ukraine muss auf diese Bedrohung anders reagieren als mit einem riskanten und im Übrigen im Augenblick gar nicht möglichen Großangriff. Die Ukraine sollte, wie schon wiederholt eigentlich gesagt, in einem indirekten Ansatz den Russen die Grundlage für ihren Verbleib in der Ukraine entziehen, und zwar durch ein konsequentes Abschneiden von ihrer Versorgung. Das ist leider nicht in der notwendigen Konsequenz geschehen. konnte auch nicht geschehen, weil der Ukraine die dafür notwendigen Waffen nicht zugestanden worden sind. Und beziehungsweise, wenn ja, dann mit Auflagen. Und man sich durch nadelstichartige Drohnenangriffe in der Tiefe Russlands verzettelt hat. So hart möchte ich das ausdrücken. Und aus meiner Sicht keine gemeinsame Führung und keine gemeinsame Zielsetzung im militärischen Bereich schaffen konnte. Das habe ich schon mal erläutert angesichts der Spitzenorganisation der Streitkräfte der Ukraine und der Geheimdienste. Eine Ausnahme und vielleicht auch ein Vorbild bildet der Kampf gegen die Schwarzmeerflotte. Hier ist es durch einen gemeinsamen Ansatz tatsächlich gelungen, der Schwarzmeerflotte die Bewegungsfreiheit zu nehmen und mehr noch viele Schiffe und Boote zu zerstören, sowie den Rest der Flotte aus Sewastopol zu verdrängen. Natürlich, das muss man auch sagen, ist die russische Armee eine lernfähige Organisation. Ich habe im Laufe meiner Laufbahn russische Offiziere kennengelernt, russische Generale kennengelernt. Die sind nicht dumm, keineswegs. Die sind auch gebildet. Die sind auch militärisch gut ausgebildet. Und diese lernfähige Organisation wird ja auch in den Gegenmaßnahmen gegen neue Waffen der Ukraine deutlich. Aber ebenso trifft das für die Ukraine zu. Das ist eben ein Ringen um technologische, um taktische, um operative Überlegenheit, das uns in einem solchen Krieg von dieser Dauer nicht überraschen sollte. Und natürlich, ich habe es vorhin schon anklingen lassen, hat die Ukraine auch durch die Verschleppung der notwendigen Entscheidungen zur Personalsituation ihrer Streitkräfte ein zusätzliches Handicap. Das haben die Russen aber auch. Die Russen haben, und jetzt greife ich nur ein Beispiel aus diesem Handicap der russischen Personalsituation heraus, haben in diesem Krieg mehr als 5000 Offiziere verloren, auch hochrangige. Das ist ihr Handicap Nummer eins bei der Personalsituation. Offiziere bekommt man nicht in ein paar Monaten ausgebildet und Spitzenoffiziere schon gar nicht. Und das können Sie heute schon an der Front sehen. Kein gut ausgebildeter Kompaniechef eines Versorgungstruppentals würde quer zur Frontlinie mit einem großen Versorgungskonvoi unterwegs sein, wie dieser mutmaßlich Kompaniechef, der dort oben bei Sumy seinen Konvoi verloren hat. Und damit höre ich jetzt auf und habe auch einige Punkte aufgegriffen aus dem Video von Oberst Reisner. Das können wir gerne mal irgendwann fortsetzen. Wir können es auch gerne mal persönlich fortsetzen.
Okay, wenn ich jetzt auf meine Zettel gucke, Herr Bühler, dann müssen wir uns ein bisschen sputen, damit wir zumindest noch ein bisschen was schaffen. Ich will mal zu den Entscheidungen westlicher Staaten kommen. Ist der Ukraine zu gestatten, mit westlichen Waffen auch Ziele in Kernrussland anzugreifen? Deutschland gehört auch dazu, allerdings erst nachdem die Amerikaner ihr Okay gegeben haben. Andere europäische Staaten waren da ein bisschen schneller, aber immerhin. Und es ist eine Entscheidung, von der man ja vor Wochen vielleicht eher vermutet hat, dass der Bundeskanzler sie so nie treffen würde. Hatte aber nun. Ich weiß, dass die Meldung darüber am Freitag reinplatzte, hier in dem Podcast ein paar Minuten, bevor Sie mit Christian Erl die damalige Podcast-Folge aufzeichnen wollten. Ich würde deswegen nochmal ganz grundsätzlich fragen wollen, diese Entscheidung einiger westlicher Länder, Bühler, ist aber kein Freibrief für die Ukraine, mit westlichen Waffen jedes Ziel in Russland anzugreifen, das da irgendwie in Reichweite ist.
Also wir kennen zwar nicht alle Einzelheiten, was da die Nationen verabredet haben, aber es ist nach dem, was gesagt worden ist öffentlich, es ist kein Freibrief. Aber wir können feststellen, dass die Staaten meistens gesagt haben, gerade die USA, auch Deutschland, es muss völkerrechtlich zulässig sein. Ich habe das beim letzten Mal eine Selbstverständlichkeit genannt, die bisher immer eingehalten worden ist. Und es ist auf den Raum Kharkiv-Belgorod beschränkt. Nochmal, das ist das, was USA und Deutschland gesagt haben. Andere Nationen haben das offen gelassen, wie die Briten, wie die Franzosen, ganz offen gelassen. Die Schweden haben es ans Völkerrecht geknüpft, andere Staaten auch. Aber das ist das, was wir öffentlich wissen. Aber ja, es ist kein Freibrief.
Wieso scheint Deutschland eigentlich nicht in der Lage zu sein, eine solche Entscheidung allein zu treffen? Also man könnte zugespitzt fragen, es scheint so, als würde man sich immer und immer wieder hinter den Amerikanern verstecken. Das war bei dem Panzer so, das ist jetzt bei dieser Erlaubnis wieder so.
Weil es immer gut ist, sich mit der Führungsmacht der NATO, die USA aufgrund ihrer Größe und ihrer militärischen Fähigkeiten nun mal sind, abzustimmen und gemeinsam eine Entscheidung herbeizuführen.
Schon klar, aber dieser Grundsatz, der wird ja anderen europäischen Staaten auch nicht fremd sein. Trotzdem hatten die ihre Entscheidung schon verkündet, als die Amerikaner noch überlegt haben.
Ja, das sind dann eher diese Staaten zu kritisieren. Einige sind tatsächlich vorgeprescht, andere sind kurz vor der Entscheidung auf dem bereits anfahrenden Zug aufgesprungen. Nicht schön, kein Beispiel für eine Folgeentscheidung. Geschlossenheit macht uns stark und nicht unilaterales Vorpreschen in die eine oder auch in die andere Richtung.
Inwieweit empfinden Sie denn, Herr Bühler, eine solche Entscheidung des Kanzlers als, wichtige Zäsur? Also es scheint zumindest eine zu sein, denn wenn es einfach nur eine pragmatische Entscheidung gewesen wäre, dann hätte man die ja schon längst treffen können. Spätestens seit sich die Russen zur Gewohnheit gemacht haben, aus der Region Belgorod Raketen nach Kharkiv zu schießen.
Also man hätte sie aus meiner Auffassung längst treffen müssen. Wie Sie richtig sagen, reden wir nunmehr seit Monaten von der Bedrohung durch Gleitbomben. Nicht nur von der Bedrohung, sondern von dem tatsächlichen Angriff mit diesen Gleitbomben, mit ihrer ungeheuren Sprengkraft und mit den Raketen auch auf Kharkiv. Und haben zugelassen, dass der Raum Belgorod zum Sanktuarium der Russen für diesen Zweck wurde. Also zum Stationierungsraum, der völlig ungefährdet war durch weitreichende Angriffe aus der Ukraine.
Wäre das so eine starke Zäsur, dass der Kanzler dazu eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben sollte, so wie es zum Beispiel Sarah Wagenknecht von ihm einfordert? Und sie ist da sicher auch nicht alleine, weil manche sehen ja in dieser Entscheidung auch des deutschen Kanzlers eine von einigen Eskalationen in diesem Krieg.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass sie das gefordert hat. Das habe ich wohl übersehen. Aber für mich ist das keine Zäsur. Es ist eine rationale und logische Entscheidung. Die westlichen Staaten haben Waffen geliefert. Die Ukraine setzt sie zum Zweck ihrer Selbstverteidigung, zur Abwehr einer Bedrohung ihrer Zivilbevölkerung und ihrer Streitkräfte so ein, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird. Egal, ob die Bedrohung von der Krim kommt, also von der besetzten Krim oder vom russischen Kernland Belgorod. Auf die Krim wird ja bekanntlich seit einem Jahr mit westlichen Marschflugkörpern bereits geschossen, obwohl Putin ja sagt, die Krim ist russisch und sie annektiert hat. Und der zweite Fall, was Sarah Wagenknecht angeht, also in die internen parlamentarischen Überlegungen, würde ich mich gar nicht einmischen.
Naja, die hat eine Erklärung von Scholz verlangt, eine Erläuterung. Er hat mit der Funke Mediengruppe gesprochen. Ich kann ja mal kurz zitieren, Sarah Wagenknecht. Er, also der Kanzler, sollte der Öffentlichkeit erklären, warum es plötzlich kein Problem mehr sein soll, wenn die Ukraine mit deutschen Waffen russisches Territorium angreift, obwohl er, der Kanzler, selbst monatelang genau davor mit Verweis auf die für unser Land ausgehende Kriegsgefahr gewarnt hat. Zitat Ende, Sarah Wagenknecht. Herr Bühler, ich weiß, das verlangt jetzt vielleicht sehr viel Vorstellungskraft von Ihnen, wenn Sie der Kanzler wären, wie würden Sie denn die Frage beantworten?
Also so viel Vorstellungskraft habe ich nicht, aber ich vermute, dass er mit den veränderten Rahmenbedingungen durch den russischen Angriff aus Belgorod Richtung Kharkiv argumentieren wird. Er kann sich natürlich auch orientieren an seinem Wirtschaftsminister. Ich habe da heute in der ukrainischen Presse von einem Interview gelesen, die Minister Habeck der Augsburger Zeitung gegeben hat. Er bedauert, dass Deutschland die Auflage nicht schon früher aufgehoben hat. Und das ist schon bemerkenswert. Obwohl ich das einschränkend sagen muss, ich habe das Zitat nur zur Kenntnis genommen, eben aus der ukrainischen Presse und nicht den Originalton aus der Augsburger Zeitung.
Na, und wenn Scholz dann mit Kharkiv und Belgorod argumentieren würde, passt ja im Prinzip auch eine Hörerfrage kurz dazu, da können wir ja mal reinhören.
Mein Name ist Tim Kramp aus Überlingen. Vielen Dank für den tollen Podcast. ich habe eine Frage, ich habe ein Verständnisproblem. Die Argumentation ist, dass die Ukrainer sich nicht wehren können, aber wenn aus der Region von Belgorod geschossen wird auf Kharkiv und sie deswegen die Erlaubnis des Westens braucht. Wie passt das zusammen mit der Fähigkeit der Ukrainer, mehrere hundert Kilometer tief in Russland anzugreifen mit Drohnen? Dankeschön.
Ja, das machen die Ukrainer bzw. der ukrainische Geheimdienst mit selbstgebauten Drohnen und ferngesteuerten Fluggeräten großer Reichweite. Der Rekord liegt, wenn ich es richtig erinnere, bei knapp 1800 Kilometer. Also das ist der große Unterschied. Sie verwenden dabei kein westliches Gerät. Aber ich sage es nochmal, weil ich da auch einen etwas kritischen Unterton raushöre, bei Ihnen möglicherweise raushöre. Vielleicht bin ich da auch nur zu empfindlich. Aber ich will nochmal betonen, ich halte diese Art von Nadelstichangriffen für nicht zielführend, um die unmittelbare operative Bedrohung der Ukraine auszuschalten. Und deshalb würde ich mir wünschen, wenn man alle Anstrengungen bündeln würde, um die Ukraine herum die militärischen Ziele bekämpfen sollte und nicht die Raffinerien irgendwo in Russland. Wenn ich auch sehe, dass es kleinere Konsequenzen hat, natürlich in der Dieselversorgung, insbesondere in Russland. Und ich auch nicht verkenne, dass die Bevölkerung dadurch auch mitbekommt, wir sind im Krieg und wir sind damit einbezogen. Schon gar nicht bin ich einverstanden, dass man auf diese Entfernungen die großen Radare bekämpft, der Russen, mit Ausnahme des Radars bei Krasnodar, das hatte ich ja auch damit begründet, weil es eine Rolle spielt in diesem Ukraine-Krieg. Das tut aber ein Radar, das 1800 Kilometer weit entfernt Raketen aus dem Süden aufklären soll. Das tut es nicht. Das beeinträchtigt nicht die Sicherheit der Ukraine und deshalb sollte man da wirklich einen Schwerpunkt setzen bei der unmittelbaren Bedrohung.
Ja, wenn ich den Hörer richtig verstanden habe, da ging es ihm darum zu fragen, also wenn sie schon so tief im Hinterland der Russen angreifen können, wieso kriegen sie es nicht fertig, diese Ziele kurz hinter der Grenze bei Belgorod zu zerstören? Wieso brauchen sie dafür westliche Waffen?
Die Ziele, die bei Belgorod Raketen auf Kharkiv abschießen, die Artilleriestellungen, die dort operieren Richtung Kharkiv, die können nur dann zerstört werden, wenn man sofort auf die Aufklärung reagiert. Das heißt, wenn das Geschütz, zum Beispiel das Artilleriegeschütz Richtung Kharkiv feuert, muss das aufgeklärt werden und so wie das Geschoss von Nord nach Süd fliegt, muss dann sofort von Süd nach Nord auf nahezu der gleichen Flugbahn ein Gegengeschoss kommen, Counter Battery Fire nennen wir das im NATO-Englisch, das dann dieses Geschütz auch zerstören kann. Und nur so funktioniert das. Da können Sie nicht warten, bis Sie irgendwo eine Drohne starten und dann eine Drohne dorthin fliegen. Bis dahin ist das Geschütz schon wieder weg. Im Übrigen haben diese Drohnen, die über diese weite Entfernungen fliegen, in der Regel nicht die Sprengkraft, dass sie gehärtete Stellungen oder gepanzerte Fahrzeuge dann tatsächlich auch zerstören können. Das sieht man ja an der Zielauswahl, dass man Raffinerien nimmt, die also leicht entzündlich sind und die große Feuerbrünste hervorrufen und dergleichen mehr.
Ja. Und ganz praktisch, was diese Geschichte bei Belgorod betrifft, das hatten Sie ja schon erwähnt, glaube ich, vorhin, dass die Ukrainer ja offenbar diese Erlaubnis, westliche Waffen dafür zu nutzen, auch schon in Anspruch genommen haben und dort eine dieser Raketenstellungen, S-300, S-400, von der aus die Russen immer wieder Richtung Kharkiv gefeuert hatten, zerstört. Ich glaube, mit HIMARS war das, ne?
Genau, also ja. Wir hatten gerade bei der aktuellen Lage darüber gesprochen, diese Raketenstellung. HIMARS ist mutmaßlich das Geschütz gewesen, von dem es abgefeuert worden ist.
Wobei dann auch schon fast wieder ein bisschen verwunderlich ist, dass es getroffen hat. Ne? Also weil es heißt ja, dass mittlerweile so ein HIMARS-Angriff, ein erfolgreicher, wirklich zielgenauer Angriff schon fast Glückssache ist, weil die Russen doch sehr erfolgreich sind beim Beeinflussen und Ablenken der Geschosse.
durch elektromagnetische Energie. Das stimmt, durch Stören des GPS-Signals, wenn die Munition denn eins hat. Es kommt also auf die Munition an. Nicht jede Munition des HIMARS-Raketenwerfer kann beeinflusst werden. Und wenn, dann muss man eben etwas mehr Munition einsetzen. Die Trefferablage, die eine solche Störung auslöst, die ist ohnehin gering. Das sind 10, 20 Meter und ja, da muss ich eben 3 Schuss auf das Ziel abgeben und nicht nur einen. Und dann treffe ich genauso.
Okay, dann, Herr Bühler, sind wir fast am Ende. Ich habe nur noch eine kleine Sache, eine kleine Aufklärung, weil die letzte Folge doch den einen oder anderen verwirrt zu haben scheint. Da ging es um Prozentzahlen. Ich glaube, da war letztlich nichts falsch im Podcast, aber vielleicht hilft eine Klarstellung dennoch zum Verständnis. Die Frage zugespitzt mal und ohne namentliche Nennung der Fragesteller. Wieso wird hier im Podcast davon geredet, dass Deutschland 20% für Verteidigung ausgeben könnte? Es war doch immer von 2% die Rede. Ende der Frage. Und die Antwort ist ja eigentlich ganz einfach. Also es kommt immer darauf an, 20% wovon und 2% wovon. Es gibt ja verschiedene Wovons.
Ja, genau. Aber es ist alles richtig und ich bin froh, dass die Frage gestellt worden ist. Da ist sicher etwas missverstanden worden und missverständlich ausgedrückt worden. Also klar ist, mindestens 2% vom deutschen Bruttoinlandsprodukt. Das ist die Zahl, auf die sich die Staats- und Regierungschefs der NATO mehrfach zuletzt in Vilnius im vergangenen Jahr geeinigt haben. Die zweite Zahl, die genannt worden ist, 20%, bezog sich auf den Bundeshaushalt. Da war die Diskussion, wenn Sie sich erinnern, dass Herr Erl gesagt hat, dann liegen wir bald bei 90 Milliarden. Und dann habe ich gesagt, ja, im Kalten Krieg hatten wir die Situation, dass wir 30% des Bundeshaushalts für Verteidigung ausgegeben haben. Und jetzt wären es circa 20%. Und das, denke ich, ist angesichts der Sicherheitslage auch verträglich und auch angebracht.
Also einfach nur zwei verschiedene Bemessungsgrößen. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Die zeichnen wir, wie am Anfang schon gesagt, am Donnerstagabend auf, Veröffentlichung dann am Freitagnachmittag. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.